Okay, Daniel 2. In dem zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars, da hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Die kriegt er übrigens öfters jetzt. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter, die Wahrsager, die Zauberer, die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Dann haben wir schon gesehen, der König hat alle Götter aus allen Ländern und Völkern um sich geschart und hat so seine Wahrsager und seine Weisen, die er halt immer ruft für irgendwelche großen Entscheidungen, die er zu treffen hat, wie es weitergeht. Und so kommt er jetzt hier und hat einen Traum und will den gedeutet haben. So, was bedeutet dieser Traum? Von welchem Gott ist er? Und was hat es mit ihm zu tun? Und ja, im Grunde ist es wie in der heutigen Zeit. Ne? Wir haben Horoskope, wir haben Aushandlesen, Glückskekse, im Grunde die Welt sucht nach solchen Sachen, habt irgendwelche Glückssteine oder Energiesteine oder ist abergläubisch, ne? Und versucht das und das einzuhalten oder das und das nicht zu machen, wie einen Spiegel zu brechen oder sonst irgendwas. Und im Grunde hat sich nicht viel geändert. So, diese ganzen Götzen und der Aberglaube sind immer noch präsent, vor allem, und das ist halt lustig, vor allem in der heidnischen Welt. Ne? Also selbst der größte Atheist ist keiner. Ne? Es gibt keine Atheisten, habe ich schon immer gesagt, und das ist auch so, ne? Weil die ich kenne aus dem privaten Kreis her, die am meisten behaupten, es gibt keinen Gott. Es gibt nur Zufall und Glück. Ne? Das sind die abergläubischsten Leute auch, die ich kenne. Ne? Und so ist halt auch hier, dass er seine Traumdeuter holt und seine Zauberer. Und mal gucken, ob sie ihm helfen können. Lesen wir mal weiter. Hierauf kamen die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort. O König, mögest du ewig leben. Ja, erzähl deinen Knechten doch den Traum und so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortet den Chaldeern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Toller König, ja? So, ich mache euch ein Klo, und euch zerfetze ich in Stücke. Der König ist misstrauisch geworden. Ich schätze mal, Gott legt ihm so ins Herz, dass er halt sagt, ich will nicht einfach nur eure Deutung haben, sondern ich möchte, dass ihr mir den Traum sagt, den ich hatte, ohne dass ich es verrate. So, und dann weiß ich, dass ihr Wahrsager seid. Und die schlucken wahrscheinlich schon und denken, scheiße. Und versuchen es nochmal. Ne? Lesen wir weiter. Vers 6. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Bedeutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, ja, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. So wollen wir die Deutung verkünden. Ne, man kann es nochmal probieren. Der König antwortete und sprach, also ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Tja, haben sie ein Problem. Ja. Weil niemand kann in den Kopf sehen, Gedanken lesen oder in die Zukunft sehen. Wir haben das schon gesehen beim Pharao, die großen Zauberer dort, die hatten echt eine krasse Fähigkeit. Ne? Und ob das jetzt Wissenschaft war, dass sie das machen konnten, oder ob es Voodoo war oder dämonische Magie oder was auch immer, ist total egal. Gott erlaubt dem Bösen und den Menschen nicht komplett alles zu tun. sondern er setzt Grenzen. Und so ist zum Beispiel eine Grenze die Zukunft. Die stehen jetzt hier und die können es nicht. So ein die Chaldeer antworten dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Da gibt es keinen. Niemand kann das, König. So ein deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter oder Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, die ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Wir sagen dir, das können wir nicht. Und klar können sie es nicht. Und wenn du mal guckst, Horoskope und so weiter, du kriegst immer das zu hören, was dir gefällt. Und es passt doch immer, weil es ziemlich oberflächlich beschrieben ist. Aber so ein das ist eben das Wunderbare, was wir hier haben, weil wenn du guckst, so was wir sagen, das können nur die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Und wir haben einen Gott, der Wohnung genommen hat bei den Menschen. Der einzigste Gott, der wahre Gott. Erst im Tempel in Jerusalem, davor im Zelt bei den Juden, und jetzt hat er Wohnung genommen in uns, sein Volk. Wir haben direkten Zugang zu diesem Gott. Wir haben einen Gott, der mitten unter uns ist und der Antworten geben will. Das, was der Welt und dem Menschen unmöglich ist, ist für ihn ein Klacks. Und nicht nennenswert. Das haben die Wahrsager und die Chaldeer und die Traumdeuter nicht. Sie haben nur ihren Verstand und ein Glück. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weissager von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinem Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter, also die alle töten, den König, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und mit verständigen Worten. Da begann und sprach zu Arioch, dem Befehlsmächtigen des Königs, ja, warum ist denn dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden konnte. Jetzt kommt's zu dem, der an diesen einen Gott glaubt, an dem, der wirklich alles gemacht hat. Der an diesen lebendigen Gott glaubt und nicht an diese Götzen, die die Menschen sich selber ausgedacht haben oder die Dämonen gebracht haben. Und dann kommt und der ist ein Mann Gottes, der wirklich Vertrauen hat in seinen Gott. Ich weiß nicht, ob er bis dahin schon viele Wunder und viel Großes gesehen hat von seinem Gott oder gehört hat, weil es steht nicht da. Aber jetzt ist die erste Sache, die wir zumindest lesen, wo Gott wirklich ein großes Wunder macht. Und Daniel sagt so, mein Gott, es ist nicht unmöglich. König, gib mir Zeit, ich muss meinen Gott befragen. Und das ist weise. Er kommt zu diesem Obersten, der Scharfrichter, zu Arioch, der ihn töten möchte und sagt so und antwortet klug und verständlich. Verständlich. Und das ist auch für uns wichtig, dass wenn wir in der Welt sind dass wir klug sind. Klug wie die Schlangen heißt es irgendwo. Und einfältig wie die Tauben. Keine Angst vor den Menschen, einfach rankommen. Und wenn du Tauben in der Stadt, wenn du da sitzt und hast irgendwie bist beim Essen, die Tauben kommen einfach total trottelig zu dir. Und scharen sich um dich. Du könntest eine packen und einstecken und essen. Und genauso sollen wir auch zu den Menschen gehen, ohne Furcht. Begierig darauf, da zu sein. Aber trotzdem sollen wir klug sein, wenn wir unter den Menschen sind. Und ich habe viele Christen gesehen, die einfach dumm sind. Wenn sie unter den Heiden sind, unter den Gottlosen, die einfach nicht nachdenken, respektlos sind. Das, was wir haben, ist mehr als was die Welt hat. Wir haben einen lebendigen Gott. Und der gibt uns die Weisheit, die wir brauchen. Ich habe heute in Sprüche rumgelesen. Mal gucken, ob ich es finde. In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird dein Leben Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ja. Und das ist eben diese Weisheit und diese Erkenntnis, die wir nachjagen sollen. Ne? Wo der Heilige Geist ruft und sagt, was wirklich Weisheit und Erkenntnis ist. Ja? Wofür unser Verstand wirklich gemacht ist. Und das dürfen wir nie vergessen. Vers 12 in Sprüche 8 steht, ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. Nee, das ist gar nicht das, was ich lesen wollte. Warte mal. Ah ja, in Sprüche 9, Vers 10 wird uns verraten, was wirklich Weisheit ist und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, das ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen, das ist Einsicht. Gott zu erkennen und Gott zu fürchten. Zu erkennen, wie groß Gott ist und dass eben alles untergeben ist. Und ich glaube, der Paulus hat das aufgegriffen im ersten Korintherbrief. Das war ziemlich weit vorne, ich glaube 1. Korinther 1. Wartet. 1. Korinther 2, ja, genau. Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und mit Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung, die bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern so wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt doch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern wir haben den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Ja, der natürliche Mensch aber, der nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen, der beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre, wer aber habe den Sinn des Christus. Ja. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Und im Grunde ist genau das, was diese kleine Vers in Sprüche aussagt. Ne? Das ist das, was Paulus lernen wollte, das ist das, was Jesus gelehrt hat, das ist das, was Johannes uns lehrt, gerade im ersten Johannesbrief, das ist das, was der Petrus uns gelehrt hat im ersten, zweiten, dritten, im ersten, zweiten Petrus. Das ist das, was du überall finden kannst in der Bibel. Und das, was das Alte Testament lehrt, auch Daniel. Dass wir nicht vergessen sollen, worum es hier wirklich geht. Dass wir nicht vergessen sollen, was wirklich wichtig ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und das ist alles. Und das ist auch das, was wir lernen sollen. Und das ist Jüngerschaft. Bringen Menschen bei, dass er Gott, dass er Jesus erkennt in seinem Leben und bringen ihm bei, darauf zu gucken, wie groß Gott ist. So, und dann hast du deine Jüngerschaft verendet. Wenn du das leben kannst, bist du fähig, jemand anderes zu jüngern. Denn das ist alles, was das Evangelium uns bringt. Die Erkenntnis Gottes und das Vertrauen in Gott, weil er so groß ist und immer größer wird. In unseren Augen. Daniel ist ein Mann Gottes und er ist gefüllt vom Heiligen Geist und er weiß, wer Gott ist. Er fürchtet sich nicht vor dem Tod oder vor den Situationen hier. Keine Ahnung, was der König träumt, woher soll ich das wissen? Sondern er sagt, na okay, dann muss ich zu Gott. Und pass auf, was passiert. Zurück in Daniel 2. Vers 17. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit. Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen flehen möchten, wegen dieses Geheimnisses. Damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Und es ist interessant. Und so wie es hier ist, so denke ich, ist es auch momentan, war es schon immer so ein Gottesvolk. Ob jetzt Jude oder nicht Jude. Du hast diese riesen Anzahl von Juden, die entführt wurden nach Babel und die dort dienen, aber du hast nur vier, die wirklich auch vertrauen und glauben, dass Gott ist. Das haben wir letzte Woche gesehen. Vier Männer, die einstehen für Gott und sagen, ich weiß, wer Gott ist. Ich vertraue auf seine gute Hand. Und dass er mich segnet. Wenn ich gehorsam bin und ihm folge. Und wenn du einer davon bist, von diesen Menschen, die wirklich glauben, dass der Schöpfer lebt und dass der Schöpfer alles kann, dann bist du ein gesegneter Mensch und dann kannst du dankbar sein und sagen, Herr, danke für die Gnade, ich weiß nicht warum. Ja. Jesus hat gesagt, so viele sind erwählt, aber wenige sind berufen oder so andersrum. Ne? Und das stimmt so. Es gibt viele, die reinkommen, zu Gott so, aber es sind echt nur wenige in der Gesamtheit, die zum Glauben kommen, so die auch wirklich alles annehmen können von Gott. Ja. Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Und Gott ist denen, die ihnen glauben, treu. Ne? Und das Weiseste, was die Jungs hier machen können in der Situation, ist zu beten. Sich direkt an diesen einen zu wenden, der wirklich Antworten hat und eine Lösung für das Problem. Ne? Und wenn du ein Christ bist, eine Tochter oder ein Sohn Gottes, der als allererste Instanz Gott sucht, wenn irgendwas ist, was man nicht klären kann oder was man nicht selber lösen kann, dann bist du gesegnet. Und dann kannst du dankbar sein und Gott danken für diese große Gnade, dass er das Wollen und das Wirken und das Vollbringen bei dir macht, zu seinem Wohlgefallen. Und wenn du jemand bist, der die Lösung woanders sucht, wenn er Trost braucht oder Leitung oder Hilfe oder Rat, Erkenntnis oder Weisheit oder sonst irgendwas, dann kann ich dir nur raten, dann versuche mehr in der Gottesfurcht zu wachsen, damit du weise wirst. Und suche mehr Christus in deinem Leben und in dem Wort Gottes und im Gebet, damit du zur Einsicht kommst und zur Erkenntnis, dass im Endeffekt du absolut nichts machen kannst aus dir heraus. Und ich sehe das oft bei mir, wie müde ich bin oder wie schwach oder gelähmt oder traurig oder ich mich fehl am Platz fühle, aber das liegt nur daran, dass ich an Weisheit und an wahrer Erkenntnis mangle. Dass ich mein Alltag lebe, ohne Christus zu suchen da drin. Und dass ich mein Leben leben will, ohne irgendwie Gott zu erkennen da drinne und seine Größe. Und es ist klar, dass ich müde werde von mir selbst. Menschen, die mich verletzen oder die mir untreu sind, wie soll ich da durchkommen, ohne verwundet zu werden? Aber ich habe meinen Gott. Und der tritt ein und der führt mich und der segnet. Und ja, manchmal schickt er uns in diese schweren Zeiten wie hier, in diese Zeiten, wo du denkst, da gibt es überhaupt keinen Ausweg. So, wie kann das enden? Ne? Alles sieht danach aus, dass es schwer bleibt und nicht gut endet. Ne? Und ich meine, du musst dich ja nur reinversetzen, es sind normale Menschen wie wir. Ne? Auch Daniel war ein normaler Typ. Ich glaube nicht, dass der über dem Boden geschwebt ist und die Allmacht hatte, sondern ich glaube, das war einfach nur ein Mann. Von Jerusalem in Babel, ab in die Welt. Ne? Und ich meine, der hört das, du wirst umgebracht und deine Freunde auch. Warum? Ich war hier und ich habe treu gedient. Letzte Woche haben wir gesehen, der wurde erhöht und seine Freunde, über alle. Ne? 10-mal besser und 10-mal weiser als alle Weisen dort. So ein, da denkst du, der König, die sind so, total dicke. Ne? So ein, und jetzt kommt der König und diese Chaldeer sagen, wir haben keine Ahnung, niemand kann das machen. So, und schon sagt der König, ja dann, alle tot. Ja. Da siehst du auch die Verbundenheit und die Nähe von Nebukadnezar als König, als Regierender in dieser Welt so, und seinem Volk. Ja. Solange alles von Nutzen ist für einen, solange gibt es Geschenke und Ehre und Größe, aber wenn es mal nicht zum Nutzen ist, dann wird sofort weggeschmissen, als ob es wertlos ist. Ja. Das ist auch die Liebe, die ich geliebt habe, bevor ich Christus hatte, mit den Frauen, mit denen ich zusammen war. Solange ich für mich meinen Nutzen hatte, solange habe ich die Beziehung gepflegt und geehrt. Ja. Aber wenn ich gemerkt habe, ich werde nicht mehr satt von dieser Beziehung, dann habe ich sie weggeschmissen. Und so, und deswegen läuft die Welt auch am Rand zu und die Ehen brechen zusammen und es gibt immer weniger gesunde Ehen, ne? Gesunde Beziehungen. So, und es wundert mich nicht, dass die Menschen sich zu Hause vereinsamen, immer mehr und immer mehr durch die Technik, aber die wollen es ja. Ne? Die Technik könnte ja modern werden und die Menschen können trotzdem draußen sein und sich treffen persönlich. So, aber das sind wir. So, ne? Wir sind unersättlich und im digitalen Bereich kannst du dich viel besser befriedigen, weil du mit 1000 Menschen auf einmal in einer Stunde zusammen sein kannst und lesen kannst, was in deinem Leben abgeht. Ne? So ein, als wenn du es persönlich machst. So ein, ist ein Überreiz da, der uns berauscht. Ne? Und ich kann es beobachten mit den Menschen hier, mit denen ich zusammen bin und rede, die so voll drin sind in dieser digitalen Welt. Die sind beziehungsunfähig geworden. Die sind überhaupt nicht mehr da in der Realität, weil dieses Hier und Jetzt ist überhaupt nicht mehr relevant. Die Welt ist nicht unser Freund. Und doch die Gemeinde hat nichts zu tun mit dieser Welt und mit der Regierung dieser Welt. Du kannst es beobachten, eine Gemeinde, die gesund ist und dann aber zu sich mit dem Staat verbindet, zu Kirche, Staat, so ein Wort krank. Jesus hat eine klare Trennung gemacht und hat gesagt, gib dem König, was dem König, und gib Gott, was Gott ist. Ja. Und das ist auch für uns wichtig. Wir haben das letztens gelesen im ersten Johannesbrief, hab nicht lieb, was in der Welt ist, und hab die Welt nicht lieb. Ja. Diesen Hochmut, diese Gier und Habsucht, diese Begierden halt, halte dich fern davon. Du bist nicht mehr von dieser Welt, ja, sondern du bist vom Geistlichen, von der neuen Welt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, so dass wir ein Segen sind für diese Welt, aber wenn wir Anschluss geben, dann sind wir kein Segen mehr und werden weggeschmissen. Und du kannst es sehen in so vielen Ländern ringsherum, da war Frieden und die Christen haben gesegnet und sich investiert, aber dann hat sich die Sache gedreht und die Christen wurden sofort verfolgt. Ja. Genauso schnell kann sich das auch hier drehen. Wir sind nicht hier, um irgendwie schön zu sein und wichtig zu sein, wir sind einfach nur hier. Ja. Und dadurch, dass wir hier sind und Licht sind und unserem Gott wachsen lassen und unserem Gott vertrauen, dadurch sind wir ein Segen automatisch für alle anderen. Wenn es hier total dunkel wäre und nur einer kommt rein mit einer Kerze, dann sind wir alle gesegnet, weil wir alle von diesem Licht teil haben. Und uns nicht mal hier dran stoßen an diesen Stühlen. Und das ist eben dieser Segen, der wir sind. Aber trotzdem sei nicht enttäuscht, wenn du irgendwann ein Anstoß bist in irgendeinem Bereich, wo es jetzt gerade gut läuft. Aber Daniel und seine Freunde hier, die sind deswegen nicht total schockiert. Wieso? Wie kommt das auf einmal? Jetzt will er uns umbringen. Wir sind doch gerade die Superhelden hier. Wie kann das sein? Und sie setzen sich nicht hin und geben sich in diesen Ariochs Arm, dass er sie zur Schlachtbank führt, sondern Daniel sagt, naja, okay, warte. Gott hat immer eine Lösung. Und Daniel kriegt genau das gleiche Gesicht, genau den gleichen Traum, den der König hatte. Das kann nur unser König machen. Was macht Daniel dann? Das Wichtigste überhaupt so. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach: O gepriesen sei der Name Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt dem Weisen die Weisheit und dem Verständigen dem Verstand. Daniel kennt Gott richtig gut. So wie König David Gott unvorstellbar gut kannte. Wenn du die Psalmen alleine liest, dann kriegst du Einblick, wie reif David war, obwohl es da nicht wirklich groß so eine Bibel gab wie heute hier, ne? Ein Neues Testament, das uns alles erklärt. Woher kommt das? Haben wir vorhin gelesen in Sprüchen. Hat David selber geschrieben? Oder hat sein Sohn geschrieben, aber ich denke, dass das von seinem Vater kommt auch. Weil er Gott erkannt hat in seinem Leben und ihn kennengelernt hat. Deswegen hat er Einsichten bekommen, die andere nicht hatten. Über Gott und über sich und über andere. Weil David eine riesen Ehrfurcht hatte vor diesem Gott. Und je länger er mit ihm zusammen war, desto größer wurde Gott und desto mehr konnte Gott mit ihm machen. Gott ist der, der dir Weisheit gibt. Und wenn du ein weiser Mensch bist, dann kannst du Gott danken und ihm danken für diese Gnade und diese Ehre, die er dir gibt. Ja, weil verdient hast du es nicht. Und ich kenne viele kluge Menschen, ne, aber im Endeffekt ist es Gott, der den Verstand gibt, sagt Daniel. Und wenn du keinen Verstand hast, wenn du ein bisschen dumm bist, sage ich mal, oder einfach gestrickt, dann ist doch meine Meinung, dass du auch da Gott danken kannst, weil das auch Gnade ist, so wie das Dings hier letztens gesagt hat. Im Endeffekt zählt nur eins, der alles weiß und ist da oben und ist in uns. Und das, was wir brauchen, werden wir empfangen, wenn wir vertrauen. Vers 22. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm, da wohnt das Licht. Und da bin ich dankbar für. Und ich habe das so oft in meinem Leben geprüft und gesehen, dass es stimmt. Ich bin oft in Sachen und Situationen gewesen, wo es einfach dunkel war. Ich war wie in der Finsternis. Ich hatte keinen Durchblick. Ich wusste nicht, was jetzt oben, unten, links, rechts, vorne oder hinten ist. Ich wusste nicht, ob ich liege oder ob ich stehe im Glauben. Ich wusste nicht, wo Gott da überhaupt ist und ob da Gott jemals sein wird. Sondern ich war einfach wie im Finstern. Gott hat nichts gesagt. Ich blieb im Dunkeln. Aber was ich wusste, war, Gott kann in die Finsternis sehen. Mein Gott weiß genau, was gut ist und wo ich gerade bin in dieser Dunkelheit. Der weiß, wann er mir Licht schickt, und wann er mich rausholt. Und Gott hat sich bewiesen jedes Mal. Und so gibt es Situationen, die wir akzeptieren müssen. Und wenn du gerade im Finsternis bist und du Fragen hast und Antworten suchst, wenn du gerade in Bereichen bist, wo es dir einfach an Weisheit mangelt und an Erkenntnis, wo du einfach sagst, ich kapier's nicht. Ne? So wie Dave gerade, oder einige andere hier, ne? Dann macht dir nichts draus, dann heißt es einfach nur zu warten, weil du weißt, dass Gott früher oder später dir die Antwort gibt und Licht reinbringt. Ne? Ich bin Gott dankbar für diese Zeiten, wo ich warten musste einfach auf ihn, weil es hätte mir nicht gut getan, wenn ich die Lösung schon gewusst hätte. Und bei manchen Sachen muss ich echt sehr lange warten. Aber zu richtigen Moment hat Gott mir auch die Augen geöffnet und mir die Antwort gegeben und dann ging's. Und da war ich aber auch reif genug, das zu tragen. So ein, ne? Vertrau Gott und entspann dich. So wie David sich hier entspannt. So wie er sich noch entspannt, wenn er mit seinen Freunden zum Feuerofen gehen muss. Ne? Und dann im Endeffekt tanzen sie da drin mit Jesus. So ein. Für uns gibt es keine Dunkelheit mehr und das muss uns klar werden. Das ist eine Sache, die musst du glauben und akzeptieren. Es gibt vielleicht Bereiche, wo du warten musst und geduldig sein musst, aber trotzdem wird es nie dunkel sein, weil Gott ist unser Licht. Ja. Was wir lernen müssen, ist Gottesfurcht. Zu vertrauen, dass Gott wirklich zu allem fähig ist und für uns ist. Ja. Ich schreibe gerade ein Lied, da geht eine Strophe. Habe ich vergessen. Ist egal. So, weiter Er gibt dem Weisen die Weisheit und dem Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und sage ich Dank, dass du mir Weisheit und dass du mir Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Ja. Ich habe das heute mehrmals gesagt, aber ich muss hier zum Abschluss nochmal sagen, dieses Lob und Dank, der ist wirklich elementar und wichtig und ich vergesse den immer. Und das ärgert mich. So wie ich es vorhin gebetet habe, so ist es auch wahr. Wir haben so viel, für das wir gerade wirklich dankbar sein können. So viel, was gerade einfach da ist und funktioniert. So viel, wo Gott wirklich wirkt und Frucht bringt und verändert. So viele Geschenke, die wir haben. Und selbst wenn du größte Trottel bist, aber nicht alleine, dann kannst du dankbar sein, wirklich, weil jemand deine Torheit erträgt. So ein, weißt du, es ist ein Geschenk Gottes, dass es bei uns läuft. So ein, aber wir sind so töricht und so dumm, so dass wir immer wieder nur auf das gucken, was wir nicht haben. Wir sind unzufriedene Menschen. Und wenn du unzufrieden bist, dass dein Leben gerade so beschwert ist durch diese Situation oder durch das, dass das nicht dort ist und dass du dir da mehr wünschst und was anderes, und wenn du nur auf das guckst, du wirst depressiv und trocken und leer und müde. So, und lass das nicht zu, dass der Satan das macht. Und lass nicht zu, dass du dich deinem Fleisch hingibst, weil es wird dich runterbringen und du wirst dort keine Kraft finden. Ja. Es ist viel weiser aufzustehen früh morgens und Lob und Dank zu suchen. Als zu suchen, für was kann ich jetzt bitten? Und David hat es letztens gesagt, so bei ihnen in der Kirche haben sie damals mehr Dankgebete gesagt, laut. Ne? Ich habe zu ihm gesagt, na, dann fang mal an hier zu danken, so weil es ansteckt. Ja. Weil es ist wichtig. Deswegen sagt doch das Neue Testament, und ich lerne das immer noch, ne? Vor einem halben Jahr oder einem Jahr hat Gott mir das so ins Herz gelegt, so dieses, sei dankbar, dankbar, dankbar. Ne? Und ich bin immer noch in dem Prozess, das zu lernen. Aber Paulus hat es gelernt und er sagt zur Gemeinde, ob du betest oder flehst, tut's in Danksagung. Vergesst den Dank nicht. Dank dem Herrn in allem. Macht Lobgesänge und so weiter. Wenn ihr in der Gemeinschaft seid. Und es ist wichtig, dass wir gegenseitig uns ermutigen, mit einem lebendigen Gott, der wirklich da ist. Das Schlimmste, was wir uns antun können, ist, dass wir unseren Glauben untereinander verschweigen und stumm sind. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann als Gemeinde, ist eine Gemeinde, wo nur ich rede. Und der Heilige Geist in all den anderen, die hier sind, der schweigt. Das wäre das Schlimmste, was wir uns antun können, weil das würde heißen, dass wir uns nicht lieben, sondern gleichgültig sind. Heute habe ich erst gelesen im Neuen Testament, wo Paulus sagt, die Geistesgaben, die versteckt nicht. So, teilt sie aus untereinander. Ne? Und das ist wichtig. Und lass dich nicht vereimern von deinem Verstand oder von Satan, Selbst ein Dankgebet ist so ein Segen, so ein Geschenk und mehr wert als zu schweigen. Und ich habe das so oft erlebt, ich bin hier, bin nur mit mir selbst beschäftigt, fange an zu beten und dann kommt jemand anderes dran im Gebetskreis und er sagt, danke Herr, für dass du mit mir bist und auf mich hörst. Und ich sitze da und ich höre das und ich denke, ja, das stimmt. Ich kann auch dankbar sein, Gott ist auch mit mir und hört mich ja auch. So ein, lass den Heiligen Geist reden und der Heilige Geist redet am meisten, glaube ich, durch unsere Gebete. Und deswegen ist das auch in der Gemeinschaft, glaube ich, der Bereich, der schon immer am meisten angefochten war. Das ist der Bereich, wo Satan uns schweigend machen will. Er will nicht, dass der Heilige Geist laut wird. So. Und glaub mir, selbst wenn du natürlich redest mit deiner Mundart und mit deinem Kopf, redet Gott trotzdem, weil er in dir wohnt. Also lass ihn raus. Mach ihn hörbar, sodass Früchte kommen auch bei anderen und du ein Segen bist. Und wenn es was gibt, wofür wir uns schämen können und wo wir traurig drüber sein können, dann vielleicht nur, dass wir Angst haben, das zu offenbaren, was wir so sehr lieben. So, dass wir schweigen und still sind. Und das war mein letzter Versuch. So, aber bitte betet darüber und denkt darüber nach. Ne? Dann lasst uns wie aber Necro, ach, ich vergesse den Namen nur, David und Daniel und seine Freunde, so wirklich zusammenkommen und zusammen laut und zum Gott loben und preisen, selbst wenn es alle drumherum nicht tun. So. Und das ist für mich halt dieses Besondere an diesem Buch Daniel. Da sind vier Leute und durch ihre Liebe und ihr Lautsein und Einstehen für ihren Glauben und für diesen lebendigen Gott kommt sogar Nebukadnezar zum Glauben und bekehrt sich zu diesem lebendigen Gott. Und viele Millionen andere auch, da bin ich mir sicher. So. Und so wie Paulus gesagt hat, das Allerwichtigste ist erstmal die Gemeinschaft zu lieben. Und dann kommt die da draußen. Weil wenn wir es noch nicht mal schaffen, uns hier zu lieben, sondern uns anschweigen und gleichgültig sind, da brauchen wir auch nicht laut sein da draußen. Und Paulus hat auch gesagt, durch die Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Ja. Und von daher, lass uns da in dem Bereich lernen und mutig sein und vorangehen. Und so, dass ich habe bis jetzt noch nie ein beklopptes Gebet gehört. Noch nie. Und selbst wenn Christen, die aus einer Kirche kommen, wo man nur betet, so Vater unser, der du bist im Himmel und so weiter, selbst das ist wunderbar zu hören. Ne? So ein, also lass uns lernen, Beter zu werden. Im Grunde war es doch das, was die Jünger gefragt haben, das Einzige. Lehre uns beten, Herr. So ein, also lass uns da weiter vorankommen und in dem Bereich wachsen, weil ich sehe da wirklich die Schwäche unserer Gemeinde. So ein, obwohl wir auch da sehr stark sind, aber ihr versteht schon, ne? Lass uns beten. Ja, mach du uns mutig und gib du uns Kraft und Weisheit, so wie Daniel und seinen Freunden. Herr, wir wollen dir vertrauen und in deiner Erkenntnis und in der Furcht zu dir wachsen, ja. Sodass du mehr und mehr unser Leben einnimmst und wir Lob und Dank haben, selbst in den schlimmsten Zeiten. Ja, wir wollen dir vertrauen in allem. Und selbst wenn wir im Dunkeln sind, mit Fragen und ohne Antwort, so wollen wir dir vertrauen. Und weil wir wissen, dass du da bist und mit uns bist und zur richtigen Zeit du es einfach hell machst, so, weil du uns kennst und weißt, wohin du arbeitest. Ja. Bitte hilf uns, dass wir uns erinnern einfach jeden Tag aufs Neue, was wir alles haben und wie gut wir es haben. Ja. Schenk uns mehr Gespräche mit Nichtgläubigen über dich, weil das sind die Bereiche, wo es bei mir lebendig wird, wo ich einfach erkenne, wie gesegnet ich bin und wie mein Leben war ohne dich. Ja, und so oft springt mein Herz zurück, wie bei Israel in der Wüste, wo ich denke, ah, damals gab es Zwiebeln und alles. Aber ja, das ist eine Lüge und eine Illusion, ich will da nicht mehr zurück. Ja. Weil die Welt kann mir nicht das bieten, was du gibst. Vater, und ich danke dir, dass du Wohnung in uns nimmst. Dass du nicht weit entfernt bist, sondern nah. Und Bitte bewege uns in dem Bereich, dass wir nicht aufhören zu wachsen, sondern dir vertrauen. Amen.